Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und am Mikrofon ist Martin Schütz. Schülerinnen lernen momentan vor allem zu Hause. Und laut einer Umfrage hat jeder vierte von ihnen aktuell keinen Kontakt zu Lehrenden oder maximal nur einmal in der Woche. Wir schauen drauf, wie sehr die Corona-Pandemie Bildungschancen verhindert. Und wir blicken nach Schleswig-Holstein. Da wollen Abiturienten wegen der Pandemie keine Abschlussklausuren schreiben und hoffen auf Verständnis durch die Politik. In Japan gibt's Schulen, da darf niemand mit Verständnis rechnen. Die Lehreinrichtungen wollen mit Disziplin und Strenge erziehen und schauen sogar darauf, welche Unterwäsche die Kinder tragen. Wegen der alarmierenden Infektionszahlen lernen momentan viele Schülerinnen daheim auf Distanz. Ein Sonderweg geht aber Niedersachsen. Da hat die Landesregierung beschlossen, dass dort, wo genug Platz ist, Grundschulkinder und Abschlussklassen im Schulgebäude unterrichtet werden dürfen. Aber das gilt eben nicht für alle Jahrgangsstufen und deswegen fallen auch in Niedersachsen Schülerinnen durchs Raster. Sie melden sich nicht in Videokonferenzen oder reagieren auf Mails. An der Integrierten Gesamtschule, kurz IGS Kronsberg in Hannover, wollen das die Lehrenden so nicht einfach hinnehmen. Eine Arbeitsgruppe fahndet regelrecht nach denen, die Schule schwänzen. Das erklärte Ziel, die Pandemie soll keine Bildungswege abschneiden, alle sollen möglichst gut durch diese Krise kommen. Bei manchen klappt das, bei einigen ist das aber harte detektivische Arbeit. Alexander Budde war vor Ort.
Und dann geht es heute schwerpunktmäßig wieder um die Verschiebung von der Normalparabel und zusätzlich auch um die Öffnung.
Also Stoff meint sie so schmaler.
Heiner Lammers unterrichtet Mathematik im 10. Jahrgang der Integrierten Gesamtschule Kronsberg. Von seinen 30 Schülerinnen im Leistungskurs büffelt die Hälfte hier in Hannovers südlichem Stadtteil Bemerode vor Ort im Schulgebäude, mit Abstand verteilt im Klassenraum. Die übrigen sind von daheim zugeschaltet. Der Lehrer arbeitet mit der Schulplattform iSurf. Auf dem Pult surrt das Laptop mit der Webkamera. Im zweiten Lockdown an den Schulen funktioniert dieser Hybridunterricht für die meisten bemerkenswert gut, freut sich Lammers.
Wenn man sich Schülerinnen und Schüler anschaut, die sehr, sehr gut in der Distanz arbeiten, ist man stolz, mit welcher Selbstorganisation die Schülerinnen und Schüler die Situation angehen. Und ja, Schule ist ein relativ großes soziales Gebilde und da sind auch wirklich ein paar Gewinner dabei.
Doch die Pandemie ist für viele Familien eine extreme Belastungsprobe, wissen Lehrer wie Lammers. Und es ist nicht allein der Lernstoff, der gerade verloren geht. Das Kollegium sorgt sich um SchülerInnen, die ihnen in der Krise entgleiten, die sich im Präsenzunterricht und in den Videokonferenzen nicht zeigen, die auch über andere Kanäle wie E-Mail und Telefon nicht mehr erreichbar sind. Schulvermeidung ist kein neues Phänomen, sagt Schulleiterin Kathleen Flair. Klar ist aber auch, in Zeiten der Pandemie leidet die psychische Gesundheit besonders. Abgeschnitten von Freunden und Bezugspersonen ziehen sich einige Kinder und Jugendliche zurück, beobachtet Flair. Sie sind nur noch schwer zu motivieren, überhaupt etwas für die Schule zu tun.
Wir haben ja durchaus schon hier und da immer mit Schülerinnen und Schülern auch zu tun gehabt, denen es schwerfällt, regelmäßig am Schulleben teilzunehmen und hier den Alltag mit uns zu bestreiten. Und jetzt kommt man noch schwerer an sie heran. Wir haben schon Kollegen erlebt, die auch mit dem Fahrrad losgefahren sind und mal geklingelt haben, ob alles in Ordnung ist.
Die IGS Kronsberg ist keine Brennpunktschule. Sie liegt in einem bürgerlichen Stadtbezirk von Hannover nahe dem Messegelände. Doch das Einzugsgebiet ist groß. Gut 1300 SchülerInnen lernen hier und gut die Hälfte kommt aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Familien. Einige werden vom Jugendamt betreut. Vielen Kindern fehlt zu Hause die Arbeitsruhe und eine qualifizierte Anleitung zum Lernen, beobachten Sozialpädagogen. Manche Mütter und Väter sind von den erneuten Schulschließungen überfordert, etwa weil sie als Zugewanderte selbst die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen. Zum Schulschwänzer kann aber auch werden, wer mit seinen Problemen allein ist. Schulleiterin Flair und ihr Kollegium sind oftmals die Ersten, denen auffällt, dass Kinder leiden.
Für die Schüler, die nicht so richtig wollen, für die ist es einfacher geworden, sich nicht so der Schule zu stellen. Wenn sonst alle jeden Tag in die Schule gehen und ich fehle dann, dann fällt es auf, in so einer Videokonferenz nicht dabei zu sein oder mal auf eine E-Mail irgendwie nicht zu antworten, ist, glaube ich, für die Schülerinnen und Schüler einfacher als die Situation hier vor Ort.
Wie schon im ersten Lockdown im Frühling letzten Jahres läuft die organisierte Fahndung nach abgetauchten SchülerInnen. Zu rund 20 gäbe es augenblicklich keinen Kontakt, berichtet Jahrgangsstufenleiter Heiner Lammers.
Ganz konkret hatten wir heute eine Videokonferenz mit knapp 10 Leuten, zusammengesetzt aus Lehrern, Sozialpädagogen und weiteren Teilnehmern. Und wir sind ganz konkret einzelne Schülerinnen und Schüler durchgegangen. Und da tauchten dann so Sachen auf. Ja, ich habe einen Draht zu der Schwester, die ist da und da in der Klasse. Das weiß ich zufällig. Darüber kann ich nochmal versuchen, Kontakt herzustellen. Mit der Mutter, da habe ich auch noch eine andere Nummer. Das kann ich noch mal probieren.
Uta Biermann aus dem Schulelternrat kann sich noch mehr kreative Lösungen vorstellen, um die Schule als Lebensraum für die Kinder zu bewahren. Mit Mann und Sohn erträgt sie den Lockdown im Homeoffice und freut sich schon auf die Zeit, wenn Corona vorbei ist, auf ganz normales Schulleben.
Weil ich glaube, das Basiswissen über Exponentialfunktionen kann man möglicherweise nachholen. Aber wenn man einfach mal eine Zeit lang ganz auf sich gestellt ist, mitten in der Pubertät, das ist ja mehr, als dass ich nicht weiß, wie ich die Funktionsgleichung auflöse. Und von daher finde ich es gut, dass man auf alle Teile guckt. Also sie erleben sich als Gruppe. Das heißt ja, es ist für sie ein positiver Ort, weil sie hätten ja wegbleiben können, ist ja auch ein kleiner Lernerfolg.
Immerhin das. Und gleich blicken wir darauf, wie die Corona-Pandemie und das sogenannte Homeschooling die schon existierenden Bildungsungleichheiten weiter verschärfen. Wir haben schon oft hier bei Campus und Karriere darüber berichtet, wie engagiert viele Lehrende in der Corona-Pandemie versuchen, dass ihre Schülerinnen mitkommen und nicht abgehängt werden. Eben zum Beispiel das Beispiel aus der Schule in Hannover. Aber viel Engagement reicht offensichtlich auch nicht, dass die bestehenden Bildungs- und sozialen Ungleichheiten überwunden werden. Ganz im Gegenteil, die Corona-Pandemie verschärft die Situation der Kinder weiter, die beengt wohnen oder deren Eltern arm sind. Die Kollegin Anna Korbes hat dazu ganz aktuelle Zahlen.
Homeschooling verschärft die Bildungsungleichheit. Das belegt eine Erhebung der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen, die dem ARD-Magazin Kontraste exklusiv vorliegt. 22.000 Eltern aus Nordrhein-Westfalen wurden zum Unterricht zu Hause befragt. Demnach sind ausgerechnet die Schulformen mit den größten Herausforderungen bei der technischen Ausstattung benachteiligt. Während rund 60% der Gymnasien ihren Schülern digitale Endgeräte wie Tablets zur Verfügung stellen, sind es bei Haupt- oder Realschulen lediglich 30%. Über alle Schulformen hinweg hat der Umfrage zufolge gut jeder vierte Schüler nur einmal die Woche oder nie Kontakt zum Lehrer. Die Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern variierten stark, so die Studienautoren. Jeder Tag Distanzunterricht verstärke die Bildungsungleichheit. Hinzu kommen große regionale Unterschiede. Das zeigt eine deutschlandweite Abfrage von Kontraste mit Fokus auf die Grundschulen. In 8 Bundesländern können die Eltern weitgehend entscheiden, ob ihr Kind in der Notbetreuung der Grundschule lernen soll. Andere Länder setzen dafür hohe Hürden.
Über alle Schulformen hinweg hat der Umfrage zufolge also etwa jeder vierte Schüler nur einmal in der Woche Kontakt zu seinem Lehrer oder gar nicht. Und diese Umfrage hat online stattgefunden und vermutlich haben genau die Familien, die digital schlecht ausgestattet sind, dann auch nicht in allzu großer Zahl teilgenommen. So ist zumindest meine Vermutung. Und wir bleiben an den Schulen. Für viele Kinder ist es ein ziemlich kompliziertes Schuljahr. Das gilt natürlich ganz besonders für die, die einen Abschluss machen wollen. Aber einige Abiturientinnen in Schleswig-Holstein fürchten, dass sie wegen der Rahmenbedingungen durchfallen werden. Die wichtigsten Klausuren der Schulzeit vergeigen. Das ist für sie eine absolute Horrorvorstellung. Einige Jugendliche im Norden fordern jetzt per Online-Petition, dass die Prüfungen abgesagt werden. Aus Lübeck berichtet Hauke von Hallern.
Valentin Hamami geht in die 13. Klasse der Friedrich-List-Schule in Lübeck. In etwa 2 Monaten soll der Wirtschaftsgymnasiast seine Abi-Prüfung ablegen. Er fühlt sich aber nicht gut vorbereitet.
Wir haben mehrere Monate aus 2020 und 2021 verpasst. Wir haben, das müssen Sie sich jetzt mal vorstellen, nur 76 von 183 Tagen im Präsenzunterricht verbracht. Zumindest in meiner Klasse.
Vom digitalen Homeschooling hält Hamami wenig. Oft streikt die Technik, ein konzentrierter Unterricht sei deshalb kaum möglich, meint der 20-jährige Gymnasiast.
Die Server stürzen oft ab. Lehrer sind überfordert mit der Situation. Der Digitalunterricht ist teilweise mit gar keinem Unterricht zu vergleichen. Und bestimmt nicht als Ersatz für den Präsenzunterricht.
Die Situation sei für ihn und den ganzen Abi-Jahrgang seiner Schule nur schwer zu ertragen.
Für viele Schüler ist es einfach auch eine extreme psychische Belastung. Mir geht jeden Tag durch den Kopf, Alter, wie soll ich das Abitur überhaupt schaffen? Ich höre oft von anderen, dass sie den Sinn gar nicht mehr da drinnen sehen und überhaupt nicht wissen, wie sie überhaupt ansatzweise das Abitur bestehen sollen.
Deshalb hat der Schüler vor rund einer Woche eine Online-Petition gestartet. Darin fordert er eine Absage der Prüfungen und eine Anerkennung als Durchschnittsabitur. Dabei wird die Abschlussnote aus dem Durchschnitt der Vornoten berechnet.
Und wenn man Prüfungen ablegen möchte, dann soll man das gerne freiwillig machen können. Aber man soll zu nichts gezwungen werden. Das kann man einfach nicht von uns erwarten.
Mehr als 100 Unterstützer haben die Petition innerhalb von wenigen Tagen unterschrieben. Für die Schülervertretung der Gymnasien in Schleswig-Holstein kommt eine Absage der Abi-Prüfungen nicht in Frage. Es sei schließlich nicht sicher, ob Betriebe oder Hochschulen ein Notabitur akzeptieren würden, meint Schülersprecher Jonas Fischer.
Ich würde sagen, die meisten machen sich Sorgen wegen der Prüfung, weil es ist tatsächlich diese Abiturprüfung, nicht irgendeine Klausur, sondern eine Abiturprüfung.
Ich verstehe die Sorgen, die sich die Schülerinnen und Schüler machen, die diese Petition gemacht haben. Ich halte sie aber für nicht notwendig, weil es viele andere Regelungen gibt, um darauf einzugehen.
Gemeint sind Sonderregeln für die Abi-Prüfungen, die das Land Schleswig-Holstein erlassen hat. Bildungsministerin Karin Prien will so die besonderen Umstände während der Corona-Zeit berücksichtigen. Schülerinnen und Schüler können das Jahr zum Beispiel freiwillig wiederholen.
Bis unmittelbar vor der Prüfung ist ein freiwilliger Rücktritt ohne Anrechnung auf die Höchstverweildauer in der Oberstufe möglich. In den schriftlichen zentralen Prüfungen können Prüflinge zwischen mehr Aufgaben wählen als sonst und sie haben 30 Minuten längere Bearbeitungszeit.
Von der Idee, Prüfungen abzusagen, hält die Ministerin nichts. Für die Sorgen der Schülerinnen und Schüler hat die CDU-Politikerin Verständnis.
Das ist eine emotionale Ausnahmesituation, die eine sorgfältige pädagogische Begleitung durch die Lehrkräfte erfordert, mehr noch als zu normalen Prüfungszeiten. Wir werden das bei den Prüfungen in diesem Jahr besonders berücksichtigen. Unser Ziel ist, dass alle ihre Abschlussprüfungen sicher absolvieren können und dass die Abschlüsse anerkannt werden.
Valentin Hamami, reichen diese Bekenntnisse und Sonderregeln aus dem Bildungsministerium nicht aus. Für ihn und seine Klassenkameraden sei das alles nutzlos, erklärt er.
Und selbst wenn wir 30 Minuten länger Zeit haben, um das Abitur zu schreiben oder die anderen Beschlüsse, sollen Lerndefizite von Monaten kompensieren? Also ganz ehrlich, aber da kann man wirklich nur den Kopf schütteln.
Er und seine Mitschüler wollen deshalb weiter Unterschriften sammeln. Sie hoffen, dass viele unterschreiben und das Bildungsministerium am Ende vielleicht doch einlenkt und die Prüfungen absagt. So zumindest die Hoffnung der Abiturienten der Friedrich-List-Schule in Lübeck.
In Schleswig-Holstein möchten einige Abiturientinnen, dass die Prüfungen abgesagt werden, wegen der Rahmenbedingungen, in denen sie in der Corona-Zeit lernen mussten. Bisher stoßen sie damit aber nicht auf allzu großes Verständnis von Seiten der Politik.
Campus und Karriere. International.
Sie sind gelb und haben Segelschiffe drauf. Meine Socken. Ich sage Ihnen, wie meine Socken aussehen, weil es sonst eigentlich völlig uninteressant ist, was andere Menschen für Socken tragen. Außer bei Schülerinnen in Japan. Da spielt es durchaus eine Rolle, welche Socken sie tragen und was da drauf ist. Und völlig irrsinnigerweise ist es in einigen japanischen Schulen auch relevant, welche Unterwäsche getragen wird. Felix Lill hat sich in Japan umgesehen und berichtet.
Selbst wenn Schüler den Sinn der Regeln anzweifeln, können sie nichts dagegen tun. Denn vom Lehrerpersonal wird ihnen gesagt, das wird sich auf dein Zeugnis auswirken. Das war ein Satz, der aufhorchen ließ. Die Fukuoka Kenben Goshikai, die Anwaltsvereinigung der Präfektur Fukuoka, fand Ende Dezember deutliche Worte bei der Präsentation ihrer Studie. Über Monate hatte sie Informationen über die Hausregeln an den Schulen der südwestjapanischen Metropole gesammelt. Ihr Resümee? Es handle sich um eine Verletzung der Menschenrechte, was den Schülerinnen und Schülern zugemutet werde. So geben mehr als 80% der Mittelschulen dieser Stadt die Farbe der Unterwäsche vor. Die Hausordnung der meisten schreiben auch vor, wie die Haare und Augenbrauen auszusehen haben. Seit diese Informationen öffentlich gemacht worden sind, spricht man nicht nur in Fukuoka über die Grenzen dessen, was eine Schule darf und was nicht. Chika Tsuda ist Lehrerin im zentraljapanischen Kobe und kennt solche Diskussionen. Die Nachricht hat mich nicht überrascht. Solche Regeln sind üblich in Japan. Es gibt genaue Vorgaben zur Länge der Röcke von Schülerinnen. Auffällige Ketten und andere Accessoires dürfen meist auch nicht getragen werden. Vor einigen Jahrzehnten mussten Jungs sogar ihre Haare kurz rasieren. Das ist jetzt nicht mehr so, aber bunte Haarfarben sind weiterhin verboten. Persönlich hält Chika Tsuda, die selbst einen 9-jährigen Sohn hat, nur einige Regeln für sinnvoll. Die Unterhosen zu regulieren, finde ich unnötig. Die darf man ja sowieso nicht sehen. Aber ich finde es richtig, die Länge der Röcke von Mädchen zu kontrollieren. Sonst passiert es schnell, dass sie sexualisiert werden. Entweder auf dem Weg zur Schule oder in der Schule selbst. Bei anderen Verboten geht es oft auch darum, die Kinder und Jugendlichen vor sich selbst zu schützen. Sonst kaufen sie sich mit dem Geld ihrer Nebenjobs teure Sachen, um damit in der Schule zu prahlen. Dafür will die Schule aber keine Plattform sein. Trotzdem sehe ich es als Mutter oft nicht so eng. Wenn sich Kay die Haare färben wollte, dann kann er das meinetwegen tun. Ihrem Sohn Kay gefallen die Schulregeln nicht, vor allem nicht die Uniform. Ich würde lieber in meiner eigenen Kleidung zur Schule gehen. Ich will damit nicht angeben. Ich finde es auch doof, dass wir nicht aussuchen dürfen, ob wir die lange oder die kurze Hose der Uniform anziehen. Bis Ende Oktober müssen wir immer in der kurzen Hose kommen. Dann ist es aber schon kalt. Seine Haare färben will Kate Suda nicht. Noch nicht, relativiert er. Aber zur Diskussion daheim führen all diese Schulregeln trotzdem, nicht bloß im Hause Tsuda. Nur erhalten die Kinder längst nicht immer Unterstützung von ihren Eltern. Denn japanische Schulen haben Aufgaben, die über die Bildung hinausgehen. Das sagt Vincent Lesch, der an der Universität Hamburg gerade zum japanischen Schulwesen promoviert hat.
Gerade in den ersten Schuljahren steht nicht die Bildung per se, sondern eher die Erziehung im Vordergrund. Es soll halt beigebracht werden, wie man ein guter Bürger wird. Eltern wollen oft, dass die Schule es ihren Kindern ermöglicht, entweder auf eine angesehene Universität zu gehen oder einen guten Job zu finden. Und wie man dahin kommt, wird den Lehrern überlassen. Die Lehrer wollen natürlich produktive Mitglieder der Gesellschaft erziehen. Und die Politik möchte gut ausgebildete globale menschliche Ressourcen.
Viel Widerstand gegen allzu strenge Regeln ist da nicht zu erwarten, auch wenn es zuletzt vermehrt Gerichtsprozesse gab. Für die Hauptstadt Tokio entschied das dortige Bildungsministerium im Herbst 2019, dass Schulen ihre Schülerinnen und Schüler nicht mehr dazu zwingen dürfen, ihre Haare schwarz zu färben, sofern sie natürlicherweise eine andere Haarfarbe haben. Viele andere Verbote bleiben aber bestehen. Vincent Lesch?
Es fängt bei Kleinigkeiten wie Socken an, mit der Sockenfarbe. Aber allein zu kontrollieren, ob Haare zu lang oder zu kurz sind oder ob die Kleidung richtig sitzt, das sind Dinge, wo man meiner Meinung nach in einen Bereich eindringt, in dem Lehrer nichts zu suchen haben.
Die aktuellen Diskussionen über die Schulregeln haben dazu geführt, dass die städtische Bildungsbehörde in Fukuoka ihre Schulen aufgefordert hat, ihre Regeln nun selbst zu überprüfen. Für den Fall, dass weiterhin Menschenrechtsverletzungen bestehen, behält sich die Politik vor, entsprechende Verbote in Zukunft ihrerseits zu verbieten.
Sie wollen bilden und erziehen. Deswegen schauen einige japanische Schulen streng auf die Kleidung, die Unterwäsche und die Frisuren ihrer Schülerinnen. Schülerinnen wissen nicht genug über die Wirtschaft. Das hat eine Studie der Universität Koblenz-Landau festgestellt im Jahr 2018. Demnach konnten viele zum Beispiel keine Rechnung komplett lesen. Da liegt der Schluss nahe, dass Wirtschaft einfach einen größeren Raum im Lehrplan bekommt, damit solche Lücken nicht mehr auftreten. In Nordrhein-Westfalen ist das jetzt der Fall. Da führt die schwarz-gelbe Koalition das Fach Wirtschaft und Politik seit diesem Schuljahr ein. Dann ist ja eigentlich alles gut. Nein, weil weg fällt dafür nämlich das Fach Sozialwissenschaften. Und das haben viele, zum Beispiel die Studierenden der Sozialwissenschaften, sehr lieb gewonnen. Und deswegen wächst der Protest angehender Lehrer gegen die Entscheidungen der Landesregierung. Vivien Leue erzählt die ganze Geschichte.
Ich habe angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren, weil es mir Spaß macht und es wirklich das Fach ist, was jeden begeistert hat.
Kalle Huhner aus Moers möchte Lehrerin werden. Gerade startet ihr Praxissemester an einem Gymnasium. Das Fach Sozialwissenschaften wird sie aber wohl nicht unterrichten können. Seit dem vergangenen Schuljahr wird es in Nordrhein-Westfalen durch das Fach Wirtschaft-Politik ersetzt. Es ist eines der großen Bildungsprojekte der schwarz-gelben Landesregierung.
Das möchte ich einfach nicht,
sagt Kalle Huhner, denn Sozialwissenschaften sei als Kombifach aus Soziologie, Politik und Ökonomie inhaltlich viel breiter aufgestellt als das Fach Wirtschaft, Politik.
Diese interdisziplinäre Teilung ist das, was ich so bewundernswert an dem Fach finde, weil man sich einfach ein einziges Problem aus drei verschiedenen Perspektiven anschauen kann.
Die 25-Jährige hat deshalb unter dem Hashtag So wie bleibt eine Online-Petition gestartet. Nach gut einer Woche haben schon mehr als 35.000 Menschen unterschrieben. Das Thema sorgt in NRW nicht nur unter StudentInnen für Unruhe. Auch etliche Verbände sowie SPD und Grüne sprechen sich mittlerweile vehement gegen die Änderungen aus. Denn es geht nicht mehr nur um das Schulfach. Nach den Plänen der NRW-Landesregierung soll das Fach Sozialwissenschaften auch im Lehramtsstudium verschwinden und durch Wirtschaft, Politik ersetzt werden. So liest es sich im Entwurf der neuen Lehramtszugangsverordnung, den das Schulministerium jüngst veröffentlicht hat.
Das ist natürlich jetzt erstmal richtig deutlich geworden, weil jetzt klar wird, wenn man quasi nicht mehr das Fach Sozialwissenschaften studieren kann als Lehrkraft, sondern nur noch das Fach Wirtschaft, Politik. Und dann wird das Fach auch nicht mehr der Fakultät Sozialwissenschaften zugeordnet, sondern der Fakultät Wirtschaft.
Sagt die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, in Nordrhein-Westfalen, Maike Finnern.
Wir erleben jetzt schon bei den ersten Universitäten, die sich jetzt auf den Weg machen, das umzusetzen, dass es in den neuen Studiengängen eigentlich gar keinen Anteil mehr an soziologischen Vorlesungen geben soll.
Das NRW-Schulministerium versteht den ganzen Aufruhr nicht. Auch das neue Fach Wirtschaft, Politik berücksichtige alle drei Teildisziplinen Wirtschaft, Politik und Soziologie. Nur die Schwerpunktsetzung sei eine andere. Genau diese Schwerpunktverschiebung hin zu mehr Wirtschaft besorgt allerdings viele. Die Bielefelder Professorin für Sozialwissenschaften und Landesvorsitzende des Deutschen Vereins für politische Bildung, Bettina Zurstraßen, befürchtet langfristig,
dass beispielsweise die Soziologie weitgehend aus der Lehrerausbildung für Sozialwissenschaften herausgekickt wird.
Zum Misstrauen hat sicherlich auch beigetragen, dass das Ministerium noch vor einem halben Jahr davon sprach, dass bisherige Sozialwissenschaftsstudierende und LehrerInnen eine Zusatzqualifikation bräuchten, um Wirtschaft, Politik zu unterrichten.
Da wollte man tatsächlich den Studierenden, aber auch den Lehrkräften die Fakultas für das Fach Wirtschaft, Politik aberkennen.
Dass die Fakultas, also die Erlaubnis, ein bestimmtes Fach zu unterrichten, den Sozialwissenschaftslehrkräften für das neue Fach aberkannt werden könnte, ist mittlerweile vom Tisch. Aus dem Ministerium heißt es jetzt gegenüber dem Deutschlandfunk:
Bereits ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer mit dem Studienfach Sozialwissenschaften und einer entsprechenden Lehrbefähigung behalten diese Lehrbefähigung.
Ähnliches gelte auch für heutige Studierende. Lediglich künftige Studienanfänger würden ihren Master of Education mit dem Fach Wirtschaft, Politik abschließen. Dennoch, es müsse auch in Zukunft sichergestellt werden, dass die Soziologie nicht unter den Tisch fällt, mahnt GEW-Vorsitzende Maike Finnern.
Gegen eine Stärkung von Verbraucherbildung, da haben wir ja gar nichts. Aber diesen soziologischen Aspekt, der für Politik und auch das Verständnis von Wirtschaft ja doch sehr, sehr wichtig ist, jetzt so zu marginalisieren, das ist eigentlich das große Problem.
In Nordrhein-Westfalen gibt es Streit, weil die Landesregierung das Fach Wirtschaft, Politik an den Schulen einführt und dafür die Sozialwissenschaften auslaufen sollen. Das war's für heute bei Campus und Karriere. Gleich übernimmt der Kollege Raphael Smartzoch mit Corso. Unter anderem geht's über die Kritik an der Forderung von CTS Eventim, Konzertteilnehmern nur noch den Zutritt zu erlauben, wenn sie eine Corona-Impfung haben. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.